Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Treffen auf Deutschlands höchstem Gipfel, dazu hatte Bundesinnenminister Dobrindt seine Kollegen aus 5 Nachbarstaaten geladen, mit dabei EU-Innenkommissar Brunner. Auf der Zugspitze sprachen sie sich dafür aus, die Migrationspolitik zu verschärfen. Unter anderem sollen Asylanträge schneller geprüft werden. Außerdem forderten sie strengere Kontrollen an den EU-Außengrenzen. Das betrifft etwa Italien und Griechenland, die aber nicht zu dem Treffen geladen waren.
Zusammen stehen sie für eine schärfere Migrationspolitik in der EU. Deutschlands Innenminister Dobrindt und seine Amtskollegen aus Dänemark, Frankreich, Polen, Österreich und Tschechien fordern in einer gemeinsamen Erklärung einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen, schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen.
Dazu gehört, dass wir es auch möglich machen, dass sogenannte Return-Hubs entstehen auch in Drittstaaten, wo Ausreisepflichtige auch außerhalb Europas untergebracht werden können.
Rückführungen nach Afghanistan und Syrien müssten ebenfalls möglich sein. Thema beim Treffen auf der Zugspitze der Abschiebeflug heute Morgen vom Flughafen in Leipzig-Halle. An Bord 81 Afghanen, die in ihr Herkunftsland gebracht werden. Dobrindt spricht von schweren und schwersten Straftätern. Vermittelt hatte das Emirat Katar, da Deutschland die Taliban-Regierung offiziell nicht anerkennt. Gesprochen haben die Innenminister auch über die verschärften deutschen Grenzkontrollen wie hier an der Grenze zu Österreich. Laut Innenministerium wurden an den deutschen Außengrenzen seit Anfang Mai insgesamt etwa 7.400 Menschen zurückgewiesen. Beim Nachbarn Polen sorgt diese Praxis aktuell für größere Verstimmungen. Hier Bilder aus Guben in Brandenburg. Seit vergangener Woche führt auch Polen Kontrollen durch. Polens Innenminister bekräftigt, wenn Deutschland damit aufhöre, würde sein Land das auch machen. Mit Alexander Dobrindt werden wir uns am kommenden Montag an der polnisch-belarussischen Grenze treffen, um auch zu zeigen, was für große Anstrengungen wir unternehmen, damit die illegalen Migranten nicht nach Polen und in andere Länder kommen. Begleitet wurde das Treffen von Protesten. Die Innenminister sind sich dennoch einig, damit ihr Vorstoß nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt wird, brauchen sie die Unterstützung der anderen EU-Mitgliedstaaten.
Bei der Versorgung von Flüchtlingen sehen sich viele Kommunen seit Jahren überfordert, denn sie müssen Unterkünfte organisieren und auch für Kinderbetreuung und Integration sorgen. Die Zahl der Asylanträge geht zwar seit längerem zurück. Im vergangenen Monat wurden gut 9.400 neue Anträge gestellt. Im Juni des vergangenen Jahres waren es mit 18.300 noch fast doppelt so viel. Doch die Gesamtzahl der Asylbewerber macht vielerorts Probleme. Hier ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen.
Die Flüchtlingsunterkunft in Odenthal. Die Gemeinde kümmert sich derzeit um 547 Geflüchtete. Bei unserem letzten Besuch vergangenen September lebten hier 565 Menschen. Heute ein leichtes Aufatmen bei den Verantwortlichen.
Wir spüren zum ersten Mal seit Jahren jetzt einen Rückgang. Wir haben deutlich weniger Zuweisungen in den letzten Wochen.
Zwar haben die Menschen in den Unterkünften jetzt etwas mehr Platz, aber der Zustand der Gebäude ist weiterhin desolat. In diesem Zimmer lebt Stas Matjuschen gemeinsam mit seiner Mutter. Sie kommen aus der Ukraine.
Ich lebe hier seit 7 Monaten. Das Zimmer hat keine Fenster.
So möchte die Gemeinde Neuankömmlinge eigentlich nicht unterbringen.
Wir arbeiten jeden Tag gegen unsere persönlichen Werte, wenn wir so unterbringen müssen. Das hat mit Integration nichts zu tun.
Der Bund zahlt Geld an die Länder. Die verteilen an die Kommunen und ergänzen teils mit eigenen Mitteln. Die Gemeinde Odenthal bekommt 1013 Euro pro geflüchteter Person im Monat für Aufnahme und Unterbringung. Doch das reicht nicht. 2024 fehlten Odenthal über 430.000 Euro. Der parteilose Bürgermeister von Odenthal hatte sich mehr Unterstützung erhofft.
Die Hilferufe, die wir nach Düsseldorf und nach Berlin geschickt haben, sind nicht gehört worden. Und das ist für mich ein Grund, ein entscheidender Grund mit, auch nicht wieder anzutreten.
Damit meint er die Kommunalwahlen im September. Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert deutlich mehr Geld, damit die Kommunen ihre Aufgaben wahrnehmen können.
Wir müssen das Thema Migration steuern, ordnen und begrenzen. Und wir brauchen Kraft und Zeit für die Integration. Schauen Sie sich die Integrationsaufgabe im Allgemeinen an. Kitas, Schulen.
Denn letztendlich wollen die Verantwortlichen in Odenthal die Menschen, die hierher gekommen sind und bleiben dürfen, ganz langfristig gut integrieren.
Und um das Thema Asylpolitik geht es auch auf Tagesschau 24. Dort sprechen wir mit einer Migrationsforscherin gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Ob Migration, die verpatzte Richterwahl für das Verfassungsgericht oder die vielen internationalen Krisen, der Sommerurlaub dürfte für Kanzler Merz nicht ganz sorgenfrei sein. Doch bevor er sich in die Sommerpause verabschiedet, stellte sich der Kanzler traditionell den zahlreichen Fragen der internationalen Hauptstadtpresse.
Pascal Thibault hat einen Platz ergattert. Eine Herausforderung heute. So voll ist die Bundespressekonferenz selten. Seit rund 35 Jahren berichtet der französische Journalist über deutsche Politik. Was sind seine Erwartungen an den neuen Bundeskanzler heute?
Einerseits hat man Friedrich Merz natürlich sehr häufig erlebt in den letzten Wochen, vor allem auf der internationalen Bühne. Jetzt ist es spannend zu erleben, also inwiefern er auch vielleicht die Ungeduld oder die Erwartungen seiner Landsleute befriedigen kann.
90 Minuten Fragen warten auf den Bundeskanzler, thematisch querbeet. Kanzlerwahl im zweiten Anlauf, Misstöne zur Stromsteuer und die kurzfristig abgesetzte Richterwahl. Von einer Koalitionskrise will Merz nichts wissen.
Das ist nichts Außergewöhnliches, dass in einer Regierung zu Beginn mal Reibungsverluste entstehen, dass man da auch ein bisschen nachjustieren muss. Es ist auch keine Krise, es ist eine Situation, die besser sein könnte, das wollen wir, das schaffen wir.
Die Zuversicht des Kanzlers, die gilt wohl auch für alles, was noch kommt. Für die anstehenden Reformen der Sozialversicherungen etwa, Baustellen in Milliardenhöhe. Merz sieht da alle in der Mitverantwortung.
Die Bevölkerung muss wissen, dass für Altersversorgung, Vorsorge für die eigene Gesundheit, Gesundheitsversorgung und Pflegebedürftigkeit im Alter auch höhere Anstrengungen von uns allen unternommen werden müssen. Die Rufe nach dem Staat sind Rufe an uns alle selbst.
Er macht klar, die Demografie wartet nicht. Probleme müssten schneller gelöst werden. Schneller, handlungsfähig, das gelte auch für die EU. Denn so sei man in der Lage, Anfechtungen von links und rechts abzuwehren. Der Franzose Thibault sieht hier deutsch-französische Chancen.
Wenn die zwei wichtigsten Länder Europas Initiativen ergreifen wollen, um das Kontinent vorwärts zu bringen.
Das Journalistenkreuzverhör geschafft, noch 2 Wochen Amtsgeschäfte. Dann will auch der Kanzler Urlaub machen, Kraft tanken.
Die EU hat seit Beginn des Ukraine-Krieges immer wieder Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt. Heute beschlossen die Außenminister das 18. Sanktionspaket, nachdem die Slowakei ihre Blockade aufgegeben hatte. Die Maßnahmen zielen vor allem gegen die russische Öl- und Gasindustrie. Außerdem wird die Ausfuhr von Gütern, die auch für die Rüstungsindustrie genutzt werden können, weiter eingeschränkt. Und Geschäfte mit russischen Banken werden erschwert. Sexpartys in der Karibik, bei denen systematisch Mädchen und Frauen missbraucht wurden. Dafür wurde Jeffrey Epstein vor einigen Jahren als Sexualstraftäter verurteilt. Die Akten zu dem Fall sind unter Verschluss. Spätestens seit Epsteins Suizid in Haft kursieren zahlreiche Verschwörungserzählungen, da zahlreiche Prominente Kontakt mit Epstein hatten. Auch der heutige US-Präsident Trump. Der hatte im Wahlkampf versprochen, die geheimen Akten zu veröffentlichen, sich nach der Wahl aber grundsätzlich geweigert. Bis jetzt.
Die Epstein-Files. Es geht darin um Geld, Macht, Sexpartys mit Minderjährigen hier in der Karibik, die er organisiert hat, Jeffrey Epstein, und um seinen Selbstmord im Gefängnis. Die Geschichte fasziniert das Land und 2 von 3 Amerikanerinnen und Amerikanern vermuten brisante Inhalte und glauben, es werden Verwicklungen in höchste Kreise vertuscht, fordern eine Veröffentlichung der Akten, genau wie Politiker beider Parteien. Alle Republikaner hier im zuständigen Ausschuss sind für die Veröffentlichung der Akten. Selbstverständlich wollen wir die Freigabe. Einer Teilveröffentlichung hat US-Präsident Trump jetzt nach seinem Schlingerkurs der vergangenen Tage nachgegeben, schreibt auf seiner Online-Plattform True Social, die Gerichte müssten dem aber zustimmen. Das Chaos um die Epstein-Files, es füllt die Schlagzeilen während der Sommerpause in den USA. Das Wall Street Journal etwa beschreibt einen Brief von Trump an Epstein aus dem Jahr 2003, auf den Trump eine nackte Frau gezeichnet haben soll. Der Präsident schäumt vor Wut, schimpft über die Zeitung, ebenso wie über den konservativen Verleger Rupert Murdoch. Ich habe ihm gesagt, die Geschichte ist gelogen. Er hat sie trotzdem veröffentlicht. Und jetzt werde ich seinen Allerwertesten verklagen und seine drittklassige Zeitung auch. Donald Trump gefällt sich in der Rolle des Präsidenten auf Rachefeldzug. Es wäre bereits das 9. Mal, dass Trump eine Klage gegen ein Medienunternehmen einreicht. Seit Jahren beschimpft er Journalisten als Feinde des Volkes. Mehr als 3.500 Mal allein auf Social Media. Durch diese Diskreditierung hofft er offenbar, von der eigentlichen Diskussion um die Epstein-Files abzulenken.
Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner war für waghalsige Abenteuer bekannt. Gestern ist der 56-Jährige in Italien beim Paragliding ums Leben gekommen. Er hatte die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren und war in eine Ferienanlage gestürzt. Wie es zu dem Unglück kam, wird untersucht. 2012 hatte Baumgartner mit einem Sprung aus der Stratosphäre für Schlagzeilen gesorgt.
Felix Baumgartner, ein Mann der Superlative. Am 14. Oktober 2012 bricht er mehrere Weltrekorde gleichzeitig. Als erster Mensch springt er aus einer Höhe von 39 Kilometern. Es ist der längste freie Fall Richtung Erde. Baumgartner durchbricht sogar die Schallmauer. Millionen sehen live zu. Nach der Landung sagt er, manchmal musst du weit hinaufgehen, um zu sehen, wie klein du bist. Beim österreichischen Bundesheer lässt sich der gebürtige Salzburger zum Fallschirmspringer ausbilden. Der Startschuss für seine folgende Karriere als Extremsportler. Die Liste der Rekorde ist lang. Erster Sprung von den Petronas-Türmen in Kuala Lumpur. Von der Christusstatue in Rio de Janeiro. Als erster überquert er mit einem Flügelanzug den Ärmelkanal. Als Sportler bekommt er Applaus. Wegen seiner Haltung zu Politik und Gesellschaft polarisiert er. In einem Zeitungsinterview wünscht er sich für Österreich eine gemäßigte Diktatur, weil, so Baumgartner, die Demokratie nichts bewege. Er ist auch Gegner von Corona-Impfungen und wird wegen übler Nachrede an einem Journalisten verurteilt. Gestern sein letzter Flug. In Italien verliert Felix Baumgartner die Kontrolle über seinen motorgetriebenen Paraglider und stürzt ab. Kurz vor dem Absturz hat er noch die Vorbereitungen für den Flug gepostet.
Und damit zur Fußball-EM der Frauen. Da haben es die Titelverteidigerinnen aus England gestern Abend spannend gemacht. Gegen starke Schwedinnen lagen sie lange hinten. Am Ende zeigten sie im Elfmeterschießen die besseren Nerven und stehen nun im Halbfinale. Ein Ziel, das die deutsche Elf noch erreichen muss.
Abschlusstraining heute Abend in Basel. Die Devise, bloß nicht zurückdenken an die Niederlage gegen Schweden. Auch wenn die DFB-Elf wegen der holprigen Gruppenphase im Viertelfinale morgen gegen Frankreich nur die Außenseiterrolle einnimmt.
Ich schiebe den Ball auch eher zu den Französinnen, dass sie da in der Favoritenrolle stehen. Gibt uns aber auch, denke ich, Schwung, einfach mit freiem Kopf in dieses Spiel zu gehen.
Gegen eine Mannschaft, die auf jeder Position eine enorme Qualität hat. Frankreich mit der zweitbesten Offensive der Vorrunde.
Es ist jedem klar, dass sie in der Offensive top besetzt sind. Dass sie da Spielerinnen haben, nicht nur auf dem Feld, sondern eben auch auf der Auswechselbank, die sie 1:1 tauschen können.
Klar ist auch, für ein eventuelles Elfmeterschießen in der K.O.-Runde hat man speziell trainiert.
Wir haben es immer mal wieder eingestreut und von daher glaube ich, dass wir auch auf dieses Szenario gut vorbereitet sind.
Ein absolutes Elfmeterdrama mit englischem Happy End gab es gestern Abend. Im Viertelfinale zwischen Schweden und England fällt die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. 9 verschossene Strafstöße, das gab es noch nie bei einer Frauenfußball-EM. Am Ende Lucy Bronze mit dem entscheidenden Schuss ins Glück. Auch weil bei der 18-jährigen Schwedin Smilla Holmberg die Nerven versagen. Schweden ausgeschieden. Die Titelverteidigerinnen aus England treffen nun im Halbfinale auf Italien. Dort wollen auch die Deutschen hin. Dafür muss morgen Abend um 21 Uhr gegen Frankreich aber erst einmal ein Sieg her.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 19. Juli.
Sehr warme bis heiße Luft strömt morgen zu uns. Die Luft wird schwüler. In ihr brodelt es morgen Nachmittag. In der Nacht, anfangs im Norden und Osten noch einzelne Schauer oder Gewitter. Am Tag ist es erst sonnig. Am Nachmittag im Südwesten Schauer und Gewitter, die kräftig sein können. Vor allem von der Schwäbischen Alb bis zum Alpenvorland können sie unwetterartig ausfallen. Im Norden und Osten oft Sonne bis zum Abend. In der Nacht 18 bis 9 Grad, am Tag 23 Grad bei Seewind an der Ostsee, am Niederrhein bis 32 Grad. Die Aussichten. Am Sonntag neben Sonne, Schauer und Gewitter, lokal sind Unwetter möglich. Im Osten und Südosten ist es länger sonnig. Am Montag teilweise kräftige Schauer oder Gewitter, in der Osthälfte regnet es länger ergiebig, mitunter unwetterartige Regenfälle. Am Dienstag wird man im Norden am häufigsten nass.
In den Halbzeit-Tagesthemen heute gegen 21.50 Uhr mit Ingo Zamperoni analysieren wir, welche konkreten Folgen das Migrationstreffen auf der Zugspitze haben könnte. Und wir berichten über das neueste Kapitel im Streit zwischen Donald Trump und den US-Medien. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.